Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Zu Gast ist heute bei mir Lena. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Lena, du bist an einem Analkarzinom erkrankt. Ich möchte gleich zu Beginn unserer Folge sagen, dass ich das ganz, ganz großartig finde, dass wir heute über genau dieses Thema sprechen. Für viele ist es sehr schambehaftet und deshalb meiner Meinung nach umso wichtiger, darüber aufzuklären, denn Analkrebs wird durch HPV verursacht. Wie hast du denn bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist oder war? Deine Erkrankung ist ja schon 3 Jahre her. Gab es irgendwie Anzeichen oder Symptome, die dich dann veranlasst haben, zum Arzt zu gehen?
Ja, tatsächlich. Ich habe eine kleine Vorgeschichte dazu. Ich habe im Oktober 21 meine zweite Tochter bekommen und steckte dann so mitten im Wochenbett beziehungsweise so in der Rückbildung. Und ich habe unter der Schwangerschaft nichts gemerkt, aber so nach der Geburt, zum Ende des Jahres hin, habe ich ziemlich starke Schmerzen gehabt, die ich gar nicht so richtig lokalisieren konnte. Also ich wusste, es ist auf alle Fälle irgendwo in meinem Unterleib, aber konnte das nicht so richtig, ja, so richtig festlegen. Ob das jetzt vaginal oder anal war, das wusste ich nicht. Ich hatte ja durch die Schwangerschaft eh schon auch Probleme auf Toilette, also beim Stuhlgang. Also es war, ich meine, jeder, der Mama geworden ist, weiß, dass der Körper nach so einer Geburt auch ja so ein Stück weit erstmal wieder klarkommen muss. Und ja, somit konnte ich das Gefühl, was ich hatte, so im ersten Moment gar nicht so richtig zuordnen. Aber das Gefühl wurde halt immer schlimmer und das sind wirklich krasse Schmerzen geworden. Dazu muss man auch sagen, ich bin relativ offen und auch relativ frei groß geworden. Aber von unseren Familienmitgliedern war ich schon immer diejenige, die am wenigsten über ihren Darm gesprochen hat. Und von daher waren ja dieses Gefühl und auch, dass, als ich dann so ein bisschen rausgefunden habe, okay, es ist doch eher im Darm, war das für mich schon ja auch so ein großer Schritt, dann auch wirklich in der proktologischen Praxis anzurufen. Und aber irgendwann waren meine Schmerzen tatsächlich so groß und die Not dann dahinter auch, dass ich dann gesagt habe, okay, es bringt nichts und du musst dich checken lassen. Und dann habe ich angefangen, mir einen Termin in einem Darmzentrum geben zu lassen und war dann im Januar 22 in einem Darmzentrum. Und am Ende, ja, war das jetzt nicht schlimm. Also ich musste nicht abführen, gar nichts. Ja, man wurde da untersucht und es war nicht schlimm. Also meine schlimmsten Befürchtungen, die ich hatte, als ich da auch im Wartezimmer saß, am Ende war es eine Untersuchung vielleicht von 5 Minuten. Sie haben mir in den Hintern reingeguckt und ja, das war's. Am Ende war diese Untersuchung ja auch für mich erstmal so, dass mir ein Stein vom Herzen gefallen ist, weil ich wurde untersucht und ich hatte das Baby dabei und man hat dann auch gesagt, ja nee, also es ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, man würde was sehen, aber das führen sie halt auf die zuvor gegangene Geburt zurück und dass es voraussichtlich eine Thrombose sei und dann auch gesagt, ich soll abschwellende Medikamente nehmen, wie zum Beispiel Nasenspray und meinem Körper erstmal Zeit geben zu regenerieren. Und somit bin ich mit einem beruhigten Gefühl und Baby Maxicosi im Arm wieder darauf spaziert und hatte dann die für mich erstmal komischste Aufgabe, mir Nasenspray in den Hintern zu sprühen.
Okay.
Ja, am Ende, also sie haben mir das schon ganz gut erklärt, Schleimhaut, ob Nase oder Darm, eine abschwellende Wirkung in der Nase, durch Nasenspray hat natürlich dann die ähnliche Wirkung auch im Darm. Mhm. Und deshalb habe ich das auch gar nicht weiter in Frage gestellt. Für mich war das vollkommen okay. Ich habe es nicht hinterfragt, nichts. Ich habe mich einfach gefreut. Es ist nichts Schlimmes. Ich habe Nasenspray für meinen Hintern. Und ja, damit bin ich dann auch erstmal nach Hause gegangen und habe das auch eine Zeit lang dann erstmal gemacht. Also es ist wirklich, es ist auch wirklich schwierig, sich Nasenspray in den Hintern zu sprühen. Das kann ich auf alle Fälle jetzt schon sagen. Aber ja, ich habe es ausprobiert und war auch erstmal glücklich. Es hörte aber auf, dem Glücklichsein, weil die Schmerzen nicht aufhörten. Und es war dann irgendwann noch so, dass ich zum Schlafengehen auch schon eine Schmerztablette nehmen musste, weil ich nicht mehr sitzen, nicht mehr richtig stehen konnte. Also es war wirklich, das war halt so ein richtig krasser Druck nach unten. Und meine beste Freundin hat dann auch immer noch von ihrer ersten Geburt berichtet, hat gesagt, boah, bei mir war das auch so, der Beckenboden war so kaputt und ich kenne dieses Gefühl. Und boah, ich habe das dann für mich auch immer noch weiter auf die Geburt geschoben. Und ja, aber irgendwann ging das nicht mehr. Ich war dann bei der Rückbildung und unsere Trainerin hat dann gesagt, ich sollte mich mal bei meinem Gynäkologen vorstellen, damit einfach ausgeschlossen werden kann, dass es nicht vom Beckenboden kommt und nicht irgendwie eine Organsenkung stattgefunden hat. Und ja, dann bin ich am 14. Februar 22 bin ich zu meinem Gynäkologen gegangen und ihm halt einfach gesagt, dass ich Schmerzen habe. Er hat mich vaginal untersucht. Das tat schon weh. Also das Einführen von dem Ultraschallgerät, das war schon richtig unangenehm. Und der hat mich dann gebeten, mich auch einmal rektal untersuchen zu dürfen und hat mich dann rektal geschallt. Ja, am Ende bin ich aus der Praxis rausgegangen mit einer Einweisung fürs Krankenhaus, wo drauf stand rektal oder walnussgroßer Rektaltumor. Auf 7 Uhr.
Um Gottes Willen.
Ja, und hat aber auch noch gesagt, er kann es nicht zu 100% sagen, was es ist. Er hat aber aufgeschrieben, es ist auf alle Fälle als Tumor erkennbar. Aber was genau hinter Tumor steckt, konnte er jetzt auch nicht klar definieren und hat halt gesagt, ich muss dafür einmal zu den Chirurgen.
Das heißt aber, diese Schmerzen, die du die ganze Zeit hattest, die hattest du innerlich und nicht äußerlich, oder?
Innerlich. Das war so ein innerlicher Druck. So ein ganz, ganz und krasser Druckschmerz.
Konntest du da selbst irgendwie was sehen oder ertasten oder so?
Nee, gar nicht. Also ich habe es nicht gesehen und auch nicht ertasten können. Also am Ende lag der Tumor auch so 5 Zentimeter im Darm, also vom Schließmuskel weg.
Du hast doch vorhin erzählt, du warst beim Proktologen und hast Nasenspray verschrieben gekriegt sozusagen. Mhm. Die haben da noch nichts gesehen? Das ist ja nur einen Monat vorher gewesen, oder?
Doch, sie haben was gesehen, aber sie haben halt das auf die Geburt zurückgeschoben und haben gedacht, dass es eher eine Hämorrhoide oder eine thrombosierte Hämorrhoide ist.
Mhm. Ach du meine Güte. Okay, wie ging das weiter?
Ich bin dann am nächsten Tag zu der ambulanten Sprechstunde ins Krankenhaus gegangen, zu den Chirurgen. Auch die haben mich untersucht, hatte natürlich immer das Baby dabei. Meine Mama hat mich auch begleitet, weil meine große Tochter, die zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt war, die war, konnte nicht in den Kindergarten, weil sie irgendeine Erkältung hatte. Also hatte ich meine Mama plus meine beiden Töchter im Schlepptau mit. Die Mama ist mit der Großen nicht mit ins Behandlungszimmer gegangen, weil es einfach zu voll geworden wäre. Das Baby saß aber Maxi Cosi in der Ecke und ja gut, die Ärzte haben mich untersucht. Sie haben auch was gesehen. Sie haben auch gesagt oder haben erstmal den Kollegen aus dem anderen Darmzentrum zugestimmt und haben gesagt, ja, mit Blick darauf, dass die Geburt noch nicht lange zurückliegt und zu dem Zeitpunkt war ich 36, ja, ist es halt wahrscheinlich, dass es wirklich eine Hämorrhoide sei oder im schlimmsten Fall ein Abszess. Aber um mir halt die Schmerzen nehmen zu können, müssten sie mich halt operieren. Ja, für mich stand an erster Stelle, okay, ich möchte schmerzfrei sein. Ich habe auch nochmal nachgefragt und habe gefragt, inwiefern denn auszuschließen sei, dass es was Schlimmes ist, weil auf der Einweisung des Gynäkologen stand für mich ja Tumor und das hat für mich schon ja im Kopf irgendwie was so ausgelöst. Und ich glaube auch, dass ich das so unbewusst wusste, dass es darauf hinausläuft, dass es was Schlimmes oder Schlimmeres wird. Zumindest kann ich mich daran erinnern, dass ich mich den Abend, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, so innerlich, also meine ganze Familie lag bei uns im Bett und ich habe mich so innerlich von denen verabschiedet. So, ich weiß nicht, das war so halt so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Naja, aber am Ende haben auch da die Chirurgen gesagt, das ist nichts Schlimmes. Sie schließen das zu 99% aus und okay. Damit habe ich dann auch die Aufklärung für die Operation unterschrieben und war einfach nur dankbar, okay, es kann was gemacht werden, die Schmerzen hören auf und dann ging das alles ganz schnell. Ich hatte ein bisschen Zeit zu organisieren, so knapp 2 Stunden, aber dann war auch die OP schon angesetzt, ich konnte am gleichen Tag operiert werden.
Am gleichen Tag, an dem du da mit deinem Baby Maxi Cosi da zur Untersuchung gegangen bist?
Ja.
Okay, krass.
Ich habe mich sofort aufgeklärt. Ich bin durchs Krankenhaus gelaufen. Meine Mama hat die Kinder genommen. Es stand dann fest, dass meine Mama mit dem Baby zurück ins Krankenhaus kommt. Wir haben das dann auch das noch organisiert bekommen, dass wir ein Zweibettzimmer bekommen, weil ich voll gestillt habe. Und damit das Baby auch weiterhin gestillt werden kann, ist meine Mama mit dem Baby mit mir ins Krankenhaus gegangen. Die Kleine wurde von ihrem Papa abgeholt, der hat die Arbeit unterbrochen und die Große dann genommen, eben schnell ein paar Sachen für mich in die Kliniktasche gepackt und dann ging's los. Ich wurde in den OP gebracht, kam in Narkose und als ich wach geworden bin, war meine Mama mit dem Baby dann auch schon wieder da und ja, dann hatte ich aber auch erstmal eine entspannte Zeit, also ich konnte entspannt meine Narkose ausschlafen, konnte entspannt erstmal so die Wunden lecken, in Anführungszeichen, mich erstmal so ein bisschen auf oder das Gefühl nach der OP einstellen und an dem Tag ist auch nichts weiter passiert. Ich bin erstmal so wieder ein bisschen klargekommen, ein bisschen was gegessen, daran kann ich mich noch erinnern und dann kam auch schon der erste Wundverband, das war so am Tag oder an dem Tag so das Schlimmste. Aber ansonsten ist an dem Tag erstmal nichts weiter Aufregendes passiert. Ging dann über in den nächsten Tag, dass die Visite kam und der Professor vor mir am Bett stand und nur gesagt hat, naja, Sie könnten uns noch nicht genau sagen, was es war oder was es sei, weil Sie müssten noch auf die Proktologen warten. Ist auf alle Fälle nicht das, was Sie erwartet haben. Es ist keine Hämorrhoide oder Thrombose, es war auch kein Abszess, es war festes Gewebe und da müsste man warten. Auch zu dem Zeitpunkt sind bei mir noch keine Alarmglocken hochgegangen, also oder angegangen. Für mich war okay, wir müssen warten. Auch meine Mama war ziemlich entspannt. Wir haben dann den Vormittag verbracht und um 14 Uhr kam der Professor wieder und dann war das so ein klassisches Bild wie im Film, weil er sich den Stuhl genommen hat und den Stuhl in die Mitte des Raums gestellt hat. Das Baby lag im Maxi-Cosi neben mir. Ich habe das gewippt, damit sie in Mittagsschlaf machen kann. Und dann hat er sich hingesetzt und mit dem Zeitpunkt an wusste man, okay, das, was er jetzt sagt, wird nicht mehr ganz so cool. Ja, dann kam, dass es ein Plattenepithelkarzinom war, was bedingt durch die HPV-Viren entstanden ist und wir jetzt gucken müssen, dass wir schnell mit einer Therapie anfangen. Ja, und damit ging es dann los.
Lass mich das mal nochmal zusammenfassen. Du hattest Schmerzen, du bist zum Proktologen gegangen, die haben gesagt, ach naja, ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Du warst beim Gynäkologen, der hat gesagt, es ist ein Tumor. Du warst wieder im Krankenhaus, die haben wieder gesagt, ach naja, wir machen das mal weg, aber ganz so dramatisch wird es nicht sein. Dann bekommst du diese Botschaft von dem Arzt. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Hast du schon vermutet? Ich meine, klar, wenn der seinen Stuhl ranzieht und so, dann weiß man, oh mein Gott, jetzt tut sich der Boden irgendwie auf. Aber war das so, dass du das gespürt hast?
Es hat mir tatsächlich gar nicht so krass den Boden unter den Füßen weggerissen, weil mein Bauchgefühl mich schon irgendwie darauf vorbereitet hat. Also irgendwie so unterbewusst war mir, aber ich kann es auch nicht zu 100% sagen. Es war auf alle Fälle so, dass es mich nicht so krass umgehauen hat, wie ich eigentlich vorher gedacht hätte, mich so eine Botschaft umhauen würde. Aber ich muss auch sagen, das ist alles in so einem leichten Schleier, diese Zeit. Also auch dieses Gespräch mit dem Professor. Ich kann mich, wie gesagt, daran erinnern, dass er sich da hingesetzt hat, dass wir drüber gesprochen haben. Aber so richtig in die Detailtiefe kann ich über dieses Gespräch auch gar nicht mehr gehen, weil ich das auch nicht mehr so rekonstruieren kann in meinem Kopf. Was ich auf alle Fälle weiß, ist, dass ich unmittelbar danach stand schon meine Psycho-Onkologin an meinem Bett. Also ich bin auch tatsächlich unglaublich gut aufgefangen worden. Also Erstmal war meine Mama da. Ich glaube, für sie war das viel, 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 viel schlimmer als für mich. Das Baby war da. Also ich war halt nie alleine. Mhm. Ich musste diese Diagnose nie, nie, nie alleine tragen. Mhm. Und ich glaube, das war einfach für mich das größte Glück.
In dem Moment, wo der Arzt dir das gesagt hat, war ja der Tumor auch schon rausoperiert, oder? Also du hattest ja dann das schon gar nicht mehr in dir drin, oder?
Ein Stück weit. Also die Beule haben sie rausgeschnitten. Sie haben ihn nicht im Gesunden rausgeschnitten, weil sie ja nicht davon ausgegangen sind, dass es ein Tumor war. Und deshalb hatte ich den Krebs weiterhin bei mir im Körper. Oh. Das habe ich aber auch für mich erst viel, viel später realisiert. Also ich hatte dass sie es nicht im Sauberen rausgeschnitten haben, das hat mir später meine Familie erklärt. Also ich muss dazu sagen, dass mein Papa und meine beiden Geschwister sind Ärzte und die haben nach meiner Entlassung dann erstmal den Entlassungsbrief gelesen und mich darüber aufgeklärt, dass sie es nicht im Gesunden rausgeschnitten haben. Aber vielleicht hat der Professor das auch in dem Gespräch gesagt und ich habe das einfach nicht mehr mitbekommen.
Aber das heißt ja auf jeden Fall, dass du noch weiter operiert werden musstest, oder?
Tatsächlich habe ich noch eine ziemliche Odyssee für mich erlebt. Ich bin mittwochs operiert worden und donnerstags dann die Diagnose, dann das Ganze, was die dann halt machen mit MRT, CT und was man alles so durchläuft und bin dann gefragt worden, ob ich freitags nach Hause möchte oder ob ich das Wochenende im Krankenhaus bleiben wollte und ich wollte aber einfach nach Hause und hat mich mein Bruder noch abgeholt und wir sind, also Mama, Baby, ich, nach Hause gefahren. Dann stand auch schon fest, okay, über die Zeit der Therapie hatten zwar ein Baby und ein Kleinkind. Mein Partner muss arbeiten. Ich hing total in den Seilen und es stand für meine Familie sofort fest, okay, wir ziehen zurück zu meinen Eltern. Die sind zusammengerückt und haben alles so vorbereitet, dass wir jetzt vierköpfige Familie da nochmal einziehen konnten. Sonntagsabends saß ich auf Toilette. Also der Tumor, was man noch sagen muss, der Tumor wurde einmal, es wurde ein äußerlicher Schnitt gemacht und die sind durch den Schließmuskel gegangen. Aber es gab auf alle Fälle eine äußerliche Wunde. Die ist, ich kann das so gar nicht so beschreiben, die ist so am Anus, Damm hoch zu den Schamlippen. Also so richtig, so ja von der Pobacke Richtung Damm gehend. Da haben die einen Schnitt gemacht und sind darüber dann an den Tumor rangegangen und durch den Schließmuskel. Und als ich dann sonntags auf Toilette gegangen bin, habe ich gemerkt, dass mein Stuhlgang nicht kontrolliert aus meinem Schließmuskel kommt, sondern einfach so aus mir rausläuft. Und ja, dann hat mein Papa sich meine Wunde angeguckt und hat dann auch gesagt, okay, es tut mir total leid, aber du musst deine Tasche wieder packen. Da hat sich eine Fistel gebildet und das muss nochmal gemacht werden. Ja, und dann war ich montags wieder im Krankenhaus. Der Professor hat mich angeguckt, hat gesagt, es tut mir total leid, wir werden doch mehr Kontakt zueinander haben, als wir uns das vielleicht vorgestellt und gewünscht haben. Und im nächsten Moment stand dann auch die Stoma-Beraterin mit im Raum.
Oh, Gottes Willen.
Hat mir ein Kreuz auf den Bauch gemalt und dann habe ich einen künstlichen Darmausgang bekommen. Das, ja, habe ich in dem Moment, dadurch, dass ich gar keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, dass man mir gar keinen Raum geben konnte, zu sagen, okay, will ich oder will ich nicht, war das auch für mich okay. Und ich kann nur sagen, mein Beutel, ich habe ihn heute noch, man kann ihn nämlich nicht mehr zurücklegen, ist am Ende wahrscheinlich mit das Beste, was mir passiert ist. Weil unter der Therapie und allem wäre normal auf Toilette gehen, glaube ich, schlimmer gewesen als dieser Beutel. Und ja, damit ging es dann weiter. Ich habe den Beutel bekommen, lag dann mit dem Beutel 3 Wochen im Krankenhaus, hatte ja immer noch die Fistel. Man wollte dann auch am Ende mit allen möglichen Mitteln versuchen, diese Fistel noch zu schließen, damit sie nicht bestrahlt werden muss. Und hat dann aber Mitte April, hat der Professor dann gesagt, wir können nicht länger warten, weil es waren ja auch einfach noch Krebszellen in meinem Körper, die bereits die Blutbahn und auch die Lymphbahn für sich eingenommen haben. Und dann hat er gesagt, okay, wir hören jetzt hier auf mit der Therapie seitens chirurgischer Seite. Die haben mit so einer Wackpumpe versucht, dass die Wunde heilt. Es hat alles nicht geklappt und am Ende hat man dann gesagt, okay, wir müssen da jetzt einfach mit der Chemostrahlentherapie anfangen, damit wir den Krebs erstmal rausbekommen.
Mhm. Ja. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was so eine Fistel ist? Das ist so eine Ausstülpung, oder?
Ja, eine Fistel ist ein Wundkanal, der nicht zuwachsen kann. Also die Naht, die hat nicht gehalten und dadurch hat sich dann so ein Wundkanal gebildet, der nicht zuwächst.
Hat das wehgetan? Hast du die ganze Zeit Schmerzen gehabt?
Nein, habe ich nicht. Also wenn da der Stuhlgang durchgelaufen ist, das hat man gemerkt, das ist unangenehm, aber dass es jetzt Schmerzen waren, nein, hatte ich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich war von dem Zeitpunkt an auch immer gut eingestellt, was BTMs betrifft. Mhm. Also ich habe von dem Zeitpunkt an auch eine kontinuierliche Oxycodon-Therapie gehabt. Also ich war immer mit viel Schmerzmitteln versorgt.
Ja, okay. Das heißt, die Ärzte haben also erstmal da nichts weiter gemacht, sondern du hast mit der Chemostrahlentherapie begonnen. Das ist so ein, ist das so parallel?
Mhm. Der Tumor an sich spricht total gut auf diese Therapie an. Eigentlich spricht er total gut sogar nur auf die Bestrahlung an und man bekommt diese Chemotherapie einfach nur nochmal zur Intensivierung der Strahlentherapie und ja, es läuft parallel. Also ich habe so eine Pumpe bekommen, eine Chemopumpe. Ich habe einen Port gelegt gekriegt. Das ist so ein Katheter, der innen liegt und da wurde dann die Pumpe angeschlossen und ich durfte die dann auch oder ich musste sie 24 Stunden über eine Woche lang tragen. Also nicht 24 Stunden, sondern 5 Tage 24 Stunden. Die wurde einmal gewechselt und habe noch, ich weiß gar nicht mit der Chemotherapie, welches Medikament ich da genau bekommen habe, das weiß ich nicht. Ich musste, eine habe ich über einen Tropf in der Praxis bekommen und dann ein Mittel über die Pumpe ambulant. Und parallel dazu habe ich 33 Bestrahlungen bekommen.
Ist das so eine innerliche Bestrahlung gewesen oder konnte das äußerlich gemacht werden?
Das wurde äußerlich gemacht. Das Problem bei dieser Bestrahlung ist, dass ja man schon den Tumor konkretisieren kann, aber das Bestrahlungsfeld geht halt durch den ganzen Bereich der Leiste. Also es ist alles betroffen, die Gebärmutter, die Eierstöcke, die Vagina, alles.
Ach Gott. Das heißt, du trägst da jetzt wahrscheinlich immer noch die Auswirkungen mit dir rum, oder?
Ja. Am Ende ist es eine Entscheidung von dem Gynäkologen und am Ende natürlich auch von mir gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach aufgrund des Risikos die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernt bekommen. Das haben sie gemacht. Das Problem ist, dass die Bestrahlung halt das Gewebe so kaputt gemacht hat, dass meine Scheide komplett immer wieder zugeklebt oder verklebt ist. Man hat es dann immer wieder geöffnet. Am Ende ist das Gewebe aber so kaputt, dass ich jetzt noch, vielleicht wenn es hochkommt, 2 Zentimeter Vagina habe.
Ach Gott.
Ja, das ist so ein bisschen das Spookige an der ganzen Sache, dass etwas, was einen einerseits gesund macht, auf der anderen Seite so viel zerstört.
Ja, und auch so viel hinterlässt, was du dein Leben lang, was dich begleiten wird, ne? Also du kannst ja gar nicht mehr sagen, so, ich bin jetzt gesund und kann mein Leben wieder weiterführen, ja, wie das Frauen normalerweise machen, so mit Ende 30, sondern für dich ist das jetzt was für immer bleibt.
Ja, ja, das stimmt. Also man gewöhnt sich an alles und ich glaube auch, dass für jemand, der meine Geschichte hört, wenn ich die Geschichte so erzähle, merke ich schon, dass da ganz schön viel, dass es schon eine krasse Geschichte auch ist. Aber es ist meine Geschichte und dadurch, dass ich das gelebt habe und ich Stück für Stück auch damit gelebt habe, ist es für mich am Ende nicht so, dass es mich so krass belastet. Also ich lebe und ich bin, was den Krebs betrifft, erstmal gesund. Und das ist die Hauptsache. Natürlich kommen so Momente, in denen ich einfach so denke, okay, das ist schon wirklich doof. Also erstmal für meinen Partner ist es total doof. Ich meine, wir hatten das letzte Mal Sex, ja, in der Schwangerschaft. Ich glaube, wir haben es danach nochmal versucht, aber das ging dann schon nicht, weil der Tumor auch so viel Platz eingenommen hat, dass mir Sex wehtat. Das heißt, für ihn bedeutet das ja auch ein krasser Einschnitt in sein Leben, auch in unsere Partnerschaft. Ich meine, auch da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich hatte mit einer Strahlentherapeutin irgendwann mal darüber gesprochen, die auch sagte, naja, vielleicht tut man Männern auch Unrecht, wenn man ihnen immer nur zuschreibt, dass für sie sexuelle Befriedigung durch Penetration oder durch vaginale Penetration entsteht. Das glaube ich auch. Und es gibt ganz, ganz viele Mittel und Wege. Aber auch da, ich meine, er ist jetzt Mitte 40, da hat man sich sein Leben, seine Sexualität natürlich auch ganz anders vorgestellt. Und für mich ist es einfach so schade, dass ich nicht mehr für mich Entscheidungen treffen kann. Also zu sagen, ich habe keine Lust auf Sex und ich möchte keinen Sex, ist was anderes, als da zu stehen und sich einzugestehen, zu sagen, ich kann es einfach gar nicht mehr. Das ist doof. Das kommt so zwischendurch durch, aber ansonsten geht's mir gut.
Hast du denn deinem Partner also von Anfang an darüber gesprochen? Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wie war das denn für ihn? Also wie geht er denn damit um? War das so, dass er auch ja sich da sehr in sich zurückgezogen hat oder konntet ihr die ganze Zeit offen kommunizieren?
Er ist ganz anders als ich. Er ist ein rationaler Mensch. Ihn hat die Diagnose, also ich kann mich daran erinnern, dass wir im Krankenhaus an meinem Bett kurz einmal zusammen geweint haben und einmal auf die Situation und die Welt geflucht haben. Und danach ging es dann für ihn los, dass er für sich eine To-Do-Liste gemacht hat, die er abgearbeitet hat, mit den Versicherungen klären, dann für mich klären, wie läuft es mit dem Arbeitgeber, mit der Elternzeit, einfach alles das Finanzielle einmal klären. Dann hatte er natürlich auch unsere große Tochter, um die er sich kümmern musste. Meine Mama hat zu 100% das Baby übernommen und er unsere Große. Also er war schon so doll eingespannt mit Job, mit meiner Diagnose und mit dem Kind, dass er das für sich, ich glaube, so relativ gut ja so strukturieren konnte, dass er da gut durchgegangen ist. Man hat ihm angemerkt, wenn eine Situation ihm Angst macht, dann zieht er sich zurück und hält mich in dem Fall dann von sich fern. Also immer, wenn ich ins Krankenhaus gegangen bin, war es halt immer so, dass wir uns abends wirklich gestritten haben und er mich auch gar nicht mehr so an sich rangelassen hat. Und erst, wenn der Anruf von mir aus dem Krankenhaus kam mit, hey, es hat alles gut geklappt, es ist alles gut, haben wir wieder eine gute Basis gefunden, um miteinander zu kommunizieren. Ich habe ihm das lange Zeit übel genommen, weil er auch unter der Therapie, also unter der Radiochemotherapie, nicht das Feingefühl hatte, was ich mir von ihm gewünscht hätte. Und das war das für mich schon wirklich schwierig. Aber am Ende mit der Reflexion und rückblickend betrachtet, war das halt einfach sein Umgang mit Angst und Sorge und ja.
Habt ihr denn beide auch dann psycho-onkologische Hilfe in Anspruch genommen? Weil das steht ihm ja genauso zu, ne?
Ja. Erst, also ohne, dass ich da jetzt irgendwie die Männer irgendwie diskriminieren möchte oder sowas. Aber er ist halt so ein typischer Mann, der keine Therapie braucht und der mich nie verurteilt, dass ich das in Anspruch nehme. Aber für sich selber braucht er das natürlich nicht. Und ja, ich mache es bis heute. Also ich bin bis heute in psycho-onkologischer Behandlung und meine Therapeutin ist das Wertvollste, was ich in dieser ganzen Zeit an meine Seite gestellt bekommen habe. Wirklich, sie war immer da. Sie hat meine ganzen Krankenhausaufenthalte mit mir begleitet. Sie ist heute noch da und begleitet mich bei allem. Also ja, für mich ist es das Wertvollste, dass ich sie hatte.
Ja, das erzählen ja ganz viele, dass die Männer ja das versuchen, mit sich selber auszumachen irgendwie, ne?
Ja, und ich meine, er hat es auch geschafft. Also ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir da jetzt irgendwie noch dass die Last, die wir eh schon damit haben, schwerer geworden ist, sondern wir haben für uns da, wir streiten uns genauso wie vorher, aber nicht mehr und nicht weniger. Es ist nicht auf eine andere Ebene gegangen, sondern ja, das haben wir, oder das hat er ganz gut hinbekommen.
Du hast ja jetzt schon mal das Thema Sexualität angesprochen. Habt ihr denn beide als Paar zusammen ja da gelernt, neue Dinge zu entdecken? Ich hatte ja schon einige Podcast-Folgen auch, wo es genau um diese Themen ging. Und das ist ja auch ein Prozess, ne? Man muss ja selber sich da Schritt für Schritt wieder rantasten. Konntest du das mit deinem Partner zusammen machen?
Ja, konnte ich. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jemand bin, die sehr, sehr offen ist. Und ich habe ihm alles geöffnet. Also ich habe ihm gesagt, am Ende kann er nichts dafür, ich kann auch nichts dafür, aber er muss nicht darunter leiden, dass ich diese Einschränkung habe. Und wenn für ihn Sex inklusive Penetration die Erfüllung ist, so what? Dann kann ich damit durchaus leben, wenn man einfach sagt, okay, man öffnet die Beziehung. Für mich ist immer die Voraussetzung, was du darfst, darf ich auch. Also mein erstmal ist Punkt 1, man ist ehrlich zueinander und man redet ganz offen darüber. Mhm. Und Punkt 2, was du darfst, darf ich auch. In Form von, wenn du neue für dich Sexualpartner kennenlernst, musst du damit klarkommen, dass ich für mich auch neue Menschen kennenlernen möchte. Und wenn ich irgendwann mal wieder die Möglichkeit habe, ob es jetzt durch eine Operation oder wie auch immer, die Möglichkeit bekomme, auch wieder sexuell aktiv zu werden, dass ich den gleichen Anspruch für mich dann auch haben möchte, ob ich ihn jetzt umsetze oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich möchte, für mich ist das Wichtige, die Gleichberechtigung dahinter. Mhm. Und das kann mein Partner nicht und hat dann für sich dann auch einfach ganz klar gesagt, nee, ich möchte das nicht. Gut, von daher war der Punkt dann für uns erledigt. Das ist nicht mehr. Und somit konnten wir dann für uns rausfinden, was passt denn in unser Sexleben, um für beide Seiten das auch schön zu gestalten. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also und da sind wir auch beide so offen und probieren da alles aus. Und ja.
Ja, das ist total wertvoll. Das ist schön, dass ihr da beide auch an einem Strang zieht. Leichter wäre es ja wahrscheinlich, ne, zu sagen, okay, alles klar, dann gucke ich mich mal anderweitig um. Aber ich finde das immer schön, wenn Paare schwere Zeiten zusammen meistern und ja, gemeinsam daran wachsen, als zu sagen, ach, es ist jetzt irgendwie leichter, das nicht zu machen.
Ja, total. Ich meine, wir hatten sowas auch, solche Phasen, dass man wirklich überlegt hat, okay, und gesagt hat, ja gut, dann. Aber am Ende haben wir immer unseren Weg gefunden und er hat auch seinen Weg gefunden. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil für ihn ist es, glaube ich, auch einfach nochmal die andere Perspektive. Da ist das Nicht-Können ja einfach auch nochmal, hat es ja auch nochmal eine ganz andere Wertung, weil er könnte. Mhm. Aber ich als seine Partnerin kann nicht. Und dann auch für sich einfach zu sagen, okay, wir gehören so weit zusammen, dass ich dein Nicht-Können für mich einfach akzeptiere und wir finden unseren Weg. Mhm. Das ist schon ziemlich cool.
Ja, absolut. Du hast vorhin gesagt, dass du den Stomabeutel immer noch trägst. Ist das so? Das konnte nicht zurückoperiert werden?
Mm-mm. Nee, der Professor hatte das für sich vor und aus chirurgischer Sicht wäre das wahrscheinlich möglich. Man wollte das damals, als man die OP mit der Gebärmutter oder als ich die OP mit der Gebärmutter hatte, war eigentlich auch der Plan, dass man den Stomabeutel zurücklegt oder den Darm zurücklegt. Das wollte ich aber nicht, weil ich gesagt habe, okay, jetzt für mich reicht es, wenn der Körper erstmal eine Sache zu verarbeiten hat. Und das ist erstmal die, ich weiß nicht, wie der klinische Begriff ist, für Gebärmutter- und Eierstock-Entfernung. Das war erstmal für mich Eingriff genug, als mich dann noch darum zu kümmern, meinen Darm wieder auf Vordermann zu bekommen. Und tatsächlich war das auch ganz gut, weil man hat mir den nach der OP Katheter und alles gezogen und mir taten die Untersuchung danach auch wieder so dolle weh, dass ich gesagt habe, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt da nicht und hat aber jetzt vaginal noch nichts gesehen. Ich war ja nur bei den Gynäkologen in Betreuung, weil die Proktologen dann zu dem Zeitpunkt ja nach meiner Entscheidung auch erstmal raus waren. Man hat nichts gesehen, woher die Schmerzen kamen und dann bin ich wieder nach Hause gekommen und so eine Woche später lief mir dann der Eiter aus dem Hintern.
Oh mein Gott, das ist...
Tatsächlich, da hatte ich dann den Abszess in meiner Fistel und hat dann in der Not-OP den Abszess rausgenommen. Das kam aber ein paar Mal wieder. Dann hat man irgendwann die Fistel, die nie ganz zugeheilt war anscheinend, einmal rausgeschnitten. Und dann hatte ich eine Zeit lang so ein Loop da drin, also wie so ein Kabelbinder durch die Fistel und durch den Anus, damit das einmal alles richtig ausheilen kann. Und dann ist die auch immer weiter geschrumpft und irgendwann konnte man diesen Kabelbinder dann ziehen. Und seitdem ist sie auch zugewachsen, aber ich merke halt schon, dass die Narbe ganz schön, also die ist unglaublich empfindlich. Meine ganze Haut ist durch die Bestrahlung empfindlich und ja, ich habe schon eine ziemlich dolle Wundheilungsstörung durch die Bestrahlung bekommen, so dass auch die Chirurgen sagen, man kann es zurücklegen und aus chirurgischer Sicht wäre das erstmal kein Problem. Aber man hat mir auch gesagt, ungefähr ein halbes Jahr später werde ich wahrscheinlich wieder da sein, weil ich erstmal inkontinent wäre und durch den Stuhl halt auch einfach so dolle Wunden entstehen würden, dass ich halt einfach Schmerzen hätte. Und ja, ich habe für mich entschieden, meine Kinder kennen mich nicht anders, sie kennen mich nur mit dem Beutel und lieber Beutel als Pampers. Mhm. Also von daher,
ja,
ich bin so oder so inkontinent. Ich habe eh durch den Darm wird immer wie so, es ist wie in der Nase. Schleimhaut produziert halt Feuchtigkeit, so Schleim. Und der läuft schon immer unkontrolliert aus dem Popo. Und auch meine Blase, also da ist auch von Inkontinenz nicht mehr so viel da, weil ich den Beckenboden ja auch nicht mehr so richtig trainieren kann. Das heißt, ich habe eh schon immer Inkontinenzeinlagen drin. Und wenn ich mir jetzt überlege, da würde auch noch so normaler Stuhl rauslaufen. Nee, da bin ich mit dem Beutel auf alle Fälle viel besser dran. Und ich komme damit wirklich, wirklich gut klar. Die Einschränkungen, die man hat, die lassen sich im Leben gut damit vereinbaren.
Mhm. Ja, aber kannst du denn laufen, rennen, Fahrrad fahren, sitzen? Geht sowas alles? Oder bist du da auch in deinen Bewegungen eingeschränkt?
Ich bin eingeschränkt. Also Fahrradfahren kann ich nicht, weil mir dafür der Popo zu dolle wehtut. Ich kann ja nicht so lange sitzen. Also ich muss, wenn ich jetzt arbeiten bin, im Bürojob, da muss ich gucken, dass ich regelmäßig mich auch hinstelle oder die Position verändere. Das geht nicht. Und so richtig rennen und laufen kann ich auch nicht dafür. Tut mir dann die Beine auch zu dolle weh. Aber das ist jetzt nichts, was mich so dolle einschränkt. Dann renne ich halt nicht. Dann gehe ich halt einfach nur spazieren. Und wenn ich eine Pause brauche, dann setze ich mich hin und mache meine Pause. Meine Kinder können Fahrrad fahren, nur die Mama kann halt nicht Fahrrad fahren, aber die Mama kann Roller fahren. Dann fahre ich halt Roller. Oder auch so schwimmen. Ich kann aufgrund der Infektionsgefahr, sollte ich nicht schwimmen gehen. Das ist gar nicht der Beutel, der das irgendwie verhindert. Damit könnte ich schwimmen gehen, aber jetzt so mit meiner anfälligen Haut im Intimbereich ist es eher so, dass ich das nicht machen sollte. Ja gut, dann muss jemand anders mit den Kindern schwimmen gehen, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, das schließt mich aus meinem Leben, aus Teilen so weit aus, dass es mich für mich schlimm wäre. Ja. Weil am Ende bin ich einfach da.
Ja.
Ich lebe, ja.
Wow, für mich klingt das total krass, was du ja durch die Therapie jetzt an dauerhaften Beeinträchtigungen hast. Aber das geht wahrscheinlich jedem gesunden Menschen so, wenn der sowas hört. Aber wie krass, wie du damit umgehst und dass du trotzdem ja diesen Lebensmut hast, das finde ich total bewundernswert.
Ja, aber es geht auch immer schlimmer.
Ja, ich weiß, natürlich. Das ist ja, und das ist aber wahrscheinlich auch was man durch so eine schwere Erkrankung lernt, ne? Dass man das mehr zu schätzen weiß, was man hat.
Ja, total. Und ich weiß das zu schätzen. Ich weiß zu schätzen, dass ich meine Kinder groß werden sehe, dass ja ich kann wieder arbeiten. Ich war lange nicht arbeiten. Ich war über 3 Jahre raus, aber jetzt kann ich wieder arbeiten. Ich darf laut werden mit meiner Geschichte. Ich darf andere abholen damit. Ich habe die Stärke, darüber zu reden, kann andere sensibilisieren. Ja, und ich mag Leben. Ich finde Leben ziemlich cool. Und bin da auch unglaublich dankbar, dass ich so sein kann, also dass mein Kopf das auch so macht. Weil es gibt einfach viele Menschen, die das nicht können. Aus einfach auch nochmal, mein Umfeld hat mich halt immer aufgefangen. Ich war nie alleine. Ich durfte in Ruhe krank sein. Ich durfte in Ruhe die Therapie machen. Ich durfte in Ruhe heilen. Natürlich sind da so ganz viele Sachen, die auch mich dann, wenn ich dann so dran zurückdenke, die machen mich traurig. Ich habe ein halbes Jahr von meinem Baby nicht mitbekommen, weil ich mich einfach, ich war zu viel im Krankenhaus, ich war zu viel mit mir selbst beschäftigt, als dass ich mich um meine kleine Tochter kümmern konnte. Ich habe Meilensteine nicht mitgekriegt, wie als sie sich das erste Mal selber gedreht hat oder ach, das ganze Stillen habe ich nicht erlebt, weil wir sie dann ja sofort oder ich sie sofort abstillen musste und sie auf die Flasche umgestellt wurde. Und ja, das sind so Sachen, die machen mich schon traurig und wütend. Aber auf der anderen Seite ist meine Mama als Oma auch nochmal für ein halbes Jahr Mama von einem Baby geworden. Und die beiden zusammen, ja, das ist jetzt eine Verbindung. Ja, die hätten sie anders auch, die hätten sie ohne diese Geschichte nie für sich gekriegt. Und das ist halt einfach auch die schöne Seite. Und ich bin froh, dass mein Kopf, um meine Seele und meine Psyche das immer schaffen, das Positive aus einer Situation rauszuholen. Mhm. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass es halt einfach auch Menschen mit einer Erkrankung nicht so leicht haben wie ich. Ob das vom Umfeld ist oder auch von ihrem Kopf her. Und von daher bin ich unglaublich dankbar für mich, dass ich das so machen kann.
Es ist ja so, dass Analkrebs ja auch durch HPV-Viren verursacht wird. Mhm. Wusstest du, was HPV ist? Warst du aufgeklärt und warst du geimpft?
Zu allem nein. Mhm. Also ich kannte HPV nicht. Ich habe es quasi für mich kennengelernt, als der Professor mich gefragt hat, ob ich wüsste, dass dieser Krebs durch Herpesviren ausgelöst wird. Und nein, wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass ich diese Viren habe. Man muss dazu sagen, als die Impfung auf den Markt kam, war ich schon rund um die 20. Ich habe das bei unserem Gynäkologen in der Praxis schon gesehen, dass Werbung für Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs auslag. Aber zu dem Zeitpunkt war es ja auch noch so, dass man in der Forschung vielleicht auch noch gar nicht so weit war, dass man uns als aus diesem Altersraster rausfallend gar nicht mehr mitgenommen hat zur Impfung und gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass man uns hätte auch impfen können, weil am Ende hatten wir alle schon unsere ersten sexuellen Erfahrungen und waren somit für den Gynäkologen aus der Perspektive auch schon raus. Mhm. Deshalb, ja, gab's für mich die Impfung erstmal nicht. Es stand auch gar nicht zur Debatte. Also auch meine beiden jüngeren Geschwister, die wurden auch nicht geimpft, weil es halt einfach wir nicht mehr in dieses Alter passten. Ja, und dass HPV auch noch was anderes verursachen kann als Gebärmutterhalskrebs, auch das wusste ich nicht. Mhm.
Naja, aber du wusstest ja vielleicht auch
ich
gar nicht,
krank werden dafür,
dass es sowas wie Analkrebs überhaupt gibt, oder? Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt.
Also doch, ich wusste, dass es das gibt, weil meine Patentante ist im Oktober 21 mit der Diagnose Analkrebs konfrontiert worden, aber meine Patentante ist 70 und halt einfach vom Lebensumstand und von der Situation ganz anders. Also ganz anders aufgestellt, ganz anders, ja, von allem halt einfach ganz anders. Und ja, deshalb habe ich auch ja gar nicht für mich in Betracht gezogen, dass es auch mich als jungen Menschen betreffen kann.
Ja, krass. Hätte man denn das früher erkennen können? Also warst du zu Vorsorgeuntersuchungen und hast du da immer einen Abstrich machen lassen?
Doch, also ich wurde immer toll untersucht gynäkologisch, weil unser Gynäkologe auch ein Freund meiner Eltern ist und somit hatten wir dadurch dann einfach auch nochmal diesen Vitamin B-Bonus und der wurde auch von ihm immer gemacht, also es wurden immer Abstriche gemacht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass zum 15, 16, dass mal der Anruf kam und gesagt wurde, der Abstrich ist positiv, aber damals war es auch noch nicht so, dass man da irgendwie also wirklich krass mit umgegangen wäre. Also ja, es war so, ich konnte damit aber auch nicht viel anfangen und die nächsten Abstriche waren dann nicht mehr auffällig und somit wurde auch gar kein weiterer Fokus drauf gelegt. Und ja, dann habe ich da auch nie wieder einen Gedanken dran verschwendet.
Ach, krass. Also in meinen Ohren klingt das total gruselig, auch weil man ja auch irgendwie vorher gar keine Beschwerden hat. Ne? Das ist zumindest das, was mir auch die anderen Frauen erzählen, wobei ich jetzt natürlich noch nicht so viel Kontakt hatte mit Frauen, die tatsächlich an einem Analkarzinom erkrankt waren.
Und es ist ja auch nochmal, wann geht man, also mit Mitte 30 hat man selten eine Darmspiegelung oder eine proktologische Untersuchung auf dem Schirm. Mhm. Also wer macht es denn?
Absolut.
Ist von den Krankenkassen gar nicht vorgesehen, es ist von einem selber nicht vorgesehen und da sind wir auch wieder bei dem Thema Scham. Wer lässt sich gerne den Hintern untersuchen? Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mama von dem Frauenarzt auch regelmäßig untersucht wurde oder rektal auch untersucht wurde bezüglich Hämorrhoiden und ich weiß gar nicht, was man da gynäkologisch alles so untersucht und da habe ich schon immer gedacht, Gott, wenn ich irgendwann in dem Alter bin und man das bei mir auch machen muss, das war für mich schon so ein Graus und von daher hatte ich das gar nicht so krass auf dem Schirm und hatte da auch eher die Hemmung und den Charme zu. Also das, ja, wann hat man das als junger Mensch, dass man einfach sagt, okay, ich gehe da mal zur Vorsorge, aber nicht.
Nee, eigentlich gar nicht. Also, und ja, es ist schambehaftet und man spricht nicht drüber. Hast du denn in der Zeit oder seit der Diagnose auch irgendwie mal Kontakt gehabt mit anderen Menschen, außer deiner Patentante, die an einem Analkarzinom erkrankt waren?
Mhm. Also in Zeiten von Social Media ist es natürlich schon so, dass man sich einfach aus so einer Community oder guckt, ob es eine Community gibt. Und als ich mit der Therapie angefangen habe, habe ich bei Instagram Analkrebs, Analkarzinom, habe ich gesucht und ich habe nichts gefunden, gar nichts. Und dann gab es so eine schicksalshafte Situation. Ich saß in einem Café, ich kam von der Bestrahlung, musste zu dem Zeitpunkt ja schon immer gefahren werden, weil ich immer unter Drogen stand und saß mit meiner Schwester noch im Café. Wir haben Kaffee getrunken, um dann zur Onkologin zu gehen, weil meine letzte Chemo durchgelaufen war und ich die Pumpe abbekommen sollte. Und kurz bevor wir losgegangen sind, meine Schwester ist, glaube ich, noch zur Toilette gegangen und ich hatte so einen Moment alleine, hatte das Handy in der Hand und Instagram meldete, dass auf meine Suchanfrage nach Analkarzinom und Analkrebs ein Beitrag gepostet wurde. Und darüber bin ich auf eine junge Frau gestoßen, die ihren Therapieanfang auf Instagram gepostet hat. Und heute eine ganz, ganz enge Freundin von mir, die mit meinem Therapieende ihre Therapie angefangen hat und dann auch nochmal zurück. Wir sind gar nicht so wenig, weil sie ist gleiches Alter, gleiche Lebensumstände, 100 Kilometer entfernt. Und aus unserem Doppelpack wurde auch schnell ein Dreigestirn. Wir haben noch eine weitere Freundin dazu gewonnen, gleiche Lebensumstände, gleiches Alter. Auch nochmal, wir wohnen alle 100, Umkreis von 100 Kilometern, alle mit der gleichen Diagnose. Ja, wir sind nicht so selten. Umso wichtiger, laut zu werden und zu sagen, dass es uns gibt.
Absolut. Ich würde auch gerne, wenn dir das recht ist, deinen Instagram-Account hier in den Shownotes verlinken. Ja. Und ja, alle Frauen oder Menschen, die das hören und eventuell selbst betroffen sind, dazu ermutigen, sich mit dir in Verbindung zu setzen. Weil ich glaube, dass das doll helfen kann, wenn man sich ja einfach austauschen kann. Ne?
Total. Und die Freundin, die ihre Therapie damals bei Insta oder mit Insta begleitet hat oder dargestellt hat. Sie hat auch immer noch einen Account, den wir schon seit langer Zeit planen, irgendwie zusammen hinzubekommen, weil sie einfach sagt, ich kriege das alleine gar nicht mehr so gelevelt, weil es doch wirklich viele, viele Betroffene gibt, die sich melden und die man dann ja auch gerne mit Fragen und auch einfach mit Dasein begleiten möchte. Auch darüber kann man sich sehr, sehr gerne an uns wenden, ja, uns ansprechen und ja, Fragen stellen. Also ich hoffe, man merkt, dass ich habe keine Schwierigkeiten, egal mit welchem Thema, einfach raushauen und dann kann man drüber reden. Von daher auch da sehr, sehr gerne. Wenn du magst, kann ich dir das Profil gerne schicken. Das heißt Fuck Henry Analkrebs.
Ja, also super gerne. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Liebe Lena, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge vielleicht noch der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich würde sehr gerne nochmal sensibilisieren darauf, dass es eine Impfung gibt. Eine Impfung, die davor schützen kann, HPV-bedingten Krebsarten zu erkranken. Und ich war jetzt letztens noch bei einer Veranstaltung von Entschieden gegen Krebs und Frauen 100. Und wo auch nochmal angesprochen wurde, was wir hier in Deutschland für eine Impfbereitschaft haben, wo man eine Gänsehaut bekommt, wenn man einfach merkt, wie weit hinten wir damit liegen. Es kam aus dem Publikum dann die Frage, welches Argument man denn für diese Impfung hat. Und als Antwort kam, naja, welches Argument zählt mehr, als zu sagen, wir haben eine Impfung gegen Krebs. Von daher mein Appell an Eltern, wirklich, wirklich sich darüber Gedanken zu machen und sich zu informieren für die Kinder, Jungen und Mädchen, ja, dass es die Impfung gibt und ansonsten auf sich zu hören, auf seinen Körper zu hören, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt, für sich einzustehen und zu den Ärzten zu gehen und wenn die sagen, da ist nichts, das vielleicht auch erstmal für sich mitnehmen und sich erstmal gut fühlen, aber wenn man das Gefühl hat, es ist doch irgendwas, hartnäckig bleiben und darauf pochen, dass man richtig untersucht wird.
Ja, absolut. Liebe Lena, ich danke dir, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast, dass du so bereitwillig und offen darüber gesprochen hast. Ich finde das ganz, ganz wichtig und ich finde das auch ganz, ganz groß von dir, dass du ja für so ein schambehaftetes Thema für Aufklärung sorgst. Ganz lieben Dank.
Sehr, sehr gerne und danke, dass ich hier laut werden darf.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.